Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge hier im Monkey Expedition Podcast. Mein Name ist Felix Bunsche und heute spreche ich mit Maria Lewis über ihren Weg zum Coaching, die Vereinbarung von Beruf und Familie und insbesondere geht es um EMDR, was es ist und in welchen Fällen es helfen kann. Viel Spaß mit dieser Folge.
Willkommen bei Monkey Expedition. Den Podcast über Coaching, Achtsamkeit und andere Katastrophen mit Felix Bundschuh und Sascha Voss.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Felix.
Ja, sehr, sehr gerne. Freut mich, dass du dem nachgekommen bist. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil das hat durchaus was mit meinem persönlichen Werdegang als Coach zu tun. Und zwar habe ich ja mit deinem Mann zusammen die Coaching-Ausbildung zusammen in Bayern in Seeon gemacht. Und du hast ihn einmal dort abgeholt. Und da haben wir uns das, glaube ich, das erste Mal, das war ganz, ganz idyllisch da immer, weil das in so einem Kloster am See war. Und da haben wir uns morgens, glaube ich, das erste Mal getroffen. Und irgendwann später warst du dann auch nochmal da. Und da haben wir sogar auch mal was zusammen gegessen. Und ja, ich dachte mir, Maria ist ein wunderbarer Gast für unseren Podcast. Und deswegen bist du heute hier.
Yes, vielen Dank für diese Einleitung.
Genau. Ja. Genau. Erzähl doch mal, wie ist denn so dein ja persönlicher, aber auch vor allen Dingen beruflicher Werdegang gewesen? Wie sah es bei dir so aus, als du mit der Schule fertig warst oder vielleicht dir überlegt hast, ich bin jetzt bald mit der Schule fertig, was kommt denn als nächstes?
Gerne. Ja, da kann ich dazu sagen, dass ich also schon sehr früh angefangen habe zu arbeiten. Also schon mit 17 habe ich meine ersten Nebenjobs gehabt, um schnell in die Unabhängigkeit zu kommen. Und hatte in der Schule war ich jetzt nicht unbedingt ganz vorne mit dabei. und deswegen gab es so ein bisschen Ausschlusskriterium, dass Psychologie hat mich schon immer interessiert. Und gleichzeitig waren meine Noten nicht gut genug dafür. Und auch die Mama von meinem damals besten Freund war Psychologin und die hat mir so ein bisschen von ihrem Alltag erzählt. Und da habe ich so für mich relativ schnell festgestellt, oh krass, das hört sich nicht so an, als könnte ich das leisten. Also es hat sich sehr schwer angefühlt und ja, ich sehnte mich eher etwas nach Leichtigkeit. Und insofern war das dann für mich erstmal nicht mehr relevant. Und ich bin mit 17 habe ich angefangen zu kellnern und bin so ein bisschen in diese Gastro reingerutscht, könnte man sagen. Ja. Und und da habe ich ganz viel Leichtigkeit und Verbindung erfahren dürfen und es hat mir einfach sehr viel Freude gemacht und ich habe da einfach auch noch Geld mit verdient. Also das war unglaublich, weil sich das nie wie Arbeit angefühlt hat und insofern bin ich diesen Weg dann weitergegangen und habe da von der Pike auf in der Kulturbrauerei in Berlin quasi wirklich von der Bar, von der Gastro bis hin zum Veranstaltungsmanagement dann irgendwann die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht. Und habe da 6 Jahre lang in der Kulturbrauerei verbracht und habe mich da ganz schön ausgebrannt, könnte man sagen, weil das so viel Spaß gemacht hat und diese Grenzen von Privat und Arbeit sehr oft verschwommen sind. Und dann habe ich den Christoph kennengelernt und habe das als Chance genommen, mich ein bisschen umzuorientieren und bin dann ja nach München, habe die Chance ergriffen, komplett mein Umfeld zu verändern und ein bisschen neu und aufzuräumen und bin dann erstmal in die Agentur und das mit dem Ziel, erstmal mehr auf mich zu achten und meinen Körper ein bisschen ernster zu nehmen und habe mich da schon so ein bisschen damit beschäftigt, dass so kann es nicht weitergehen und dass mein Körper schon auch eine Ressource ist, die wichtig ist. Ich habe dann mit dem Rauchen aufgehört. Also da waren viele Sachen, wo Gesundheit auch erstmal wichtig waren und im Vordergrund standen. Und dann bin ich in die Agentur und dann war erstmal so München, Partnerschaft, erstmal ausloten. Dann wurde das Thema Familie relativ schnell auch relevant. Und ja, und dann änderte sich so der Fokus natürlich in der Arbeit auch noch mal mehr, weil als Mutter, erstmal durch die Elternzeit und in der Agenturbranche als Mama ist man jetzt nicht unbedingt ganz vorne auf der Liste dabei. an den Top-Kandidaten. Das war damals vor, ja, mittlerweile ja 13 Jahren auch nochmal eine andere Liga als heute. Ja, da
Ja.
gab es Remote-Arbeiten und so, das gab es ja alles noch nicht. Insofern bin ich da ganz schön hart gefallen auch oder fallen gelassen worden, muss
Ja.
man sagen. Und dann ging so eine Reise los, wo ich gesagt habe, nee, so möchte ich nicht mehr arbeiten.
Ja.
Und habe ganz viele kleine Stationen dann ausprobiert und bin immer so ein bisschen in so Assistenzpositionen gerutscht,
Ja.
könnte man sagen. Und ja.
Ja, ich wollte mal einmal kurz, weil ich hab schon Zwischenfragen und ich dachte,
Ja,
ich
gerne.
frage mal
Ja.
kurz was, bevor du noch weitererzählst. Für euch da draußen, Maria hat auch einen eigenen Podcast, in dem sie selber erzählt und ist deswegen, glaube ich, sehr geübt darin.
Ja.
Ein
Ja.
Gespräch auch alleine zu moderieren. Aber
Stimmt, ja.
ich hab zwei Fragen. Einmal würde ich noch mal so ein bisschen zurückrudern an die Stelle, an der dir aufgefallen ist, dass dein Körper ja auch eine wichtige Rolle spielt. Du hast gesagt, du hast mit dem Rauchen aufgehört. Gab es da darüber hinaus auch damals schon Dinge, die du verändert hast oder Bücher, die du gelesen hast oder irgendwelche Impulse von außen vielleicht, die was bewirkt haben bei dir?
Also da bezogen, es war einfach so, dass ich permanent krank war. Also ich war wirklich wie ausgebrannt. Also ich hatte, glaube ich, ein Herpes nach dem anderen. Ich war unglaublich schlapp. Ich habe im ersten Stock gewohnt und habe geschnauft wie so eine Oma. Und da habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Also nee, so möchte ich nicht leben. Und das war so ein bisschen Ausschlag. Aber da, ob ich da schon so Bücher und so gelesen habe, das kann ich dir gar nicht mehr so sagen. Weiß ich gerade gar nicht, was da so nennen. Ich glaube, das war wirklich das körperliche Befinden, dass ich gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr.
Und dann einfach so die ersten logischen Schritte dann befolgt, die, also wie zum Beispiel aufzuhören zu rauchen und
Genau,
mehr,
ja.
dem Körper mehr Ruhe geben, um, ja, okay, verstanden. Und dann fand ich das jetzt auch noch sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade gesagt hast. Als Mutter in der Agentur nicht unbedingt die Spitzenposition und auch, ja, ist bestimmt auch nicht alles cool gelaufen. Würdest du denn sagen, dass es jetzt heute etwas anders laufen würde, oder glaubst du, dass sich da gar nicht so viel entwickelt hat in den letzten 15 Jahren?
Doch, ich glaube schon, dass sich da was entwickelt hat und ich durfte die Erfahrung ja auch nochmal machen. Also ich habe dann mit wie vielen Jahren Pause, ich glaube mit 8 Jahren Pause, bin ich nochmal zurück in die Agentur gegangen.
Ja, in
Und
dieselbe.
nee, in eine
Ja,
andere.
okay.
Und aber mit einer sehr klaren Vorstellung von dem, was ich will und kann und wie ich mir mein Umfeld vorstelle. Also mit auch einem erarbeiteten Selbstbewusstsein, was ich mir in einem Coaching tatsächlich auch erarbeitet habe, und gemerkt habe, ich möchte halt eben nicht mehr in die Assistenzposition, weil die bin ich ja zu Hause schon. Und da war ich sehr klar. Und im Endeffekt habe ich da tatsächlich den Job bekommen, den ich auch wollte. Dazu erzähle ich auch in dem Podcast von meinem eigenen sozusagen Erwachen sozusagen,
Ja.
was da so mein Weg war. Nee, also heute glaube ich, dass das sehr gut funktionieren kann.
Ja.
Ja, weil wir heute einfach ganz andere Mittel haben und sich die Zeiten einfach auch verändern. Ja.
Ja. Okay, dann möchte ich dich erstmal nicht weiter unterbrechen. Du kannst gerne dann noch mal erzählen. Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast dann auch selber durch ein Coaching dazu gefunden. Was war da so der erste Impuls, selber zu einem Coach zu gehen?
Na, das hat natürlich ein bisschen eine Vorgeschichte. Also ich habe schon auch mit 18 hatte ich meine erste Familienaufstellung. Ja, also ich war immer schon an diesen Themen irgendwie dran, weil ich irgendwie gemerkt habe, da gibt es irgendwie in meinem System Belastungen oder Dinge, ne, die einfach sehr präsent waren und die mich so begleitet haben, aber eben noch nicht im Arbeitskontext. Und dieses Coaching dann war eigentlich aus einer, ich weiß gar nicht, das war eine Bekannte. Wir waren in Schweden, ja, wie so eine deutsche Community, die sich da so also gegenseitig unterstützt hat. Und da war halt einer auch Coach dabei und die hat das sozusagen angeboten. Und dann haben wir das so, ja, an so Vormittagen zusammen erarbeitet und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und erst danach, als wir aus Stockholm wieder zurück waren, also für alle zum Hintergrund, wir waren 3 Jahre im Ausland, sind dann zurückgekommen und danach habe ich schon gemerkt, ich will da was machen. Ja, also das ist irgendwie da und auch durch die Kinder. Also da habe ich angefangen, Bücher zu lesen, weil durch die Geburt der Kinder bei mir natürlich auch Themen angetriggert worden sind, die mich hart getriggert haben und auch überwältigt haben an Emotionen. Und da habe ich dann tatsächlich Bücher gelesen. Ja, also das Kind in dir muss Heimat finden oder Versöhnung mit dem inneren Kind. Ja, also schon versuchte Ansätze für mich zu finden, den Umgang dann damit zu finden. Und ja, und die Ausbildung zum Coach wollte ich eigentlich schon machen. Da waren die Kinder noch relativ klein. Da konnte ich mich aber meinem Mann gegenüber noch nicht so richtig durchsetzen. Und du kennst ja meinen Mann. Genau, da war hatte ich noch nicht irgendwie den konnte ich das noch nicht so richtig gut sagen, wofür ich das eigentlich machen will. Und vielleicht war das auch okay dann. Und dann habe ich das später gemacht.
Was für eine Coach-Ausbildung hast du dann gemacht? Eine klassische systemische Coaching-Ausbildung oder?
Genau. Also ich habe eine klassische systemische Ausbildung gemacht, also auch Business Coaching in München im Kompetenzzentrum und habe dann in dieser Ausbildung auch gemerkt, wo Coaching an seine Grenzen kommt. Ja, also ich habe das erste Mal so ein Wort dafür bekommen, was auch mein Thema sein könnte, ja, und wusste, okay, da muss ich wohl noch mal woanders hin und bin dann halt in eine Traumatherapie gegangen und habe da EMDR kennengelernt und habe dann sozusagen später auch gesagt, krass, ja, das würde ich meinen Klienten gerne auch mitgeben. Ja, also es gab dann in der praktischen Umsetzung oft Klienten, die ich eigentlich am spannendsten Punkt wegschicken musste. Und da habe ich gedacht, nö.
Okay. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem spannenden Punkt der heutigen Folge, nämlich deinem Steckenpferd, nämlich du hast es gerade gesagt, EMDR. Und sag doch mal, wofür das steht und erklär doch mal vielleicht unseren ZuhörerInnen, was das überhaupt ist.
Also EMDR kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt nichts anderes als Desensibilisierung und Verarbeitung vorrangig durch Augenbewegung. Warum das so ist, wir kennen alle, wenn wir einschlafen, sind wir in der sogenannten REM-Phase, also wo unsere Augen so ganz leicht anfangen zu flattern. Und das ist bei jedem Menschen und auch bei Kindern abends vorm Einschlafen verarbeiten wir sozusagen den Tag nach. Ja? Und mit der EMDR-Methode, es kommt aus der Traumatherapie, ja, es wird seit den 90er Jahren erfolgreich in der Traumatherapie angewendet, macht man nichts anderes, als dass man diese REM-Phase durch bilaterale Stimulation, also links und rechte Gehirnhälfte werden stimuliert.
Wie macht man das?
Zum Beispiel durch Augenbewegung, also mit der Hand, ne, macht man so und der Klient folgt mit den Augen. Es geht aber auch taktil durch Berührung, also Klopfen, oder ich arbeite total gerne auch mit Musik, also auditiv, sodass du zusätzlich noch Impulse auf die Ohren hast, wo die Musik sozusagen wechselt. Und somit hast du diese Stimulation und hast eine Aufmerksamkeitsteilung. Also du arbeitest bei EMDR immer mit dem belastenden Material. Ja? Also du verarbeitest nach. Ja? Du schaffst nachträglich Entlastung. Weil man muss sich das so vorstellen, dass so ein Trauma, ja, und ein Trauma ist jetzt nicht immer gleich eine Kriegskatastrophe oder ein krasser Unfall oder irgendwas, sondern wir alle haben in irgendeiner Form Trauma erlebt. Ja, also Trauma ist immer irgendetwas, was uns passiert, was in dem Moment zu viel war oder zu wenig. Ja, also immer wenn wir überwältigt worden sind oder als Kind, wenn wir das nicht in der REM-Phase verarbeitet bekommen haben. Und dann wird es sozusagen zum Schutz, damit wir weiter überlebensfähig sind, wird es wie so weggespeichert, ne? Wird irgendwo so verkapselt und abgelegt. Und dann gibt es aber natürlich bestimmte Auslöser. Und das ist dann das Gemeine. Dann sind wir 40, ja. Und dann gibt es eine traumatische Situation. Und da ist zum Beispiel ein Mensch mit einer roten Mütze involviert. Und auf einmal läuft uns mit 40 dieser Typ oder irgendein Typ mit einer roten Mütze über den Weg. Und sofort gibt es sozusagen diese Assoziation und dieses Belastungsnetzwerk wird wieder angetriggert. Und auf einmal reagieren wir wieder wie damals und haben überhaupt keinen Zugang zu unseren Ressourcen heute. Ja? Und sind dem völlig ausgeliefert. Und EMDR macht nichts anderes als sozusagen das damals mit dem von heute, mit den Ressourcen neu zu verknüpfen.
Okay.
Ja, also wird das Belastungsnetzwerk mit dem Ressourcennetzwerk verknüpft. Ja, auf neuronaler Ebene. Ja, also es wissenschaftlich gibt es da viele Studien dazu, dass du wirklich nachträglich eine Situation nachverarbeiten und neu bewerten kannst. Und
Ja.
dann hat die nicht mehr diesen Impact. Also dann bist du nicht mehr im Autopilot
Ja,
unterwegs.
ja.
Ja.
Ja, das finde ich spannend. Also was Ähnliches gibt es ja auch. Also ich glaube, und das kannst du gleich nochmal im Detail erklären, wie es dann so eine Sitzung aussieht. Aber vom Grundprinzip, auch wenn der Ablauf dahin, glaube ich, ein ganz anderer ist, gibt es ja auch im Internal Family System, wo du ja auch mit zum Beispiel einem verletzten Teil aus der Kindheit in Kontakt treten kannst und diesen Teil halt auch heilen kannst und diese Wunde aus der Kindheit oder aus der Jugend nachträglich heilen kannst. Das finde ich auch, also auch immer wieder, wenn ich das so erzähle, hört sich das immer noch so verrückt für mich an, weil als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht so, also ganz ehrlich, mein erster Impuls vor ein paar Jahren dazu war, was ein Blödsinn. Und aber es ist einfach krass, wie solche Wunden aus der Vergangenheit wirklich geheilt werden können. Ich muss zugeben, ich habe also gar keine Erfahrung mit EMDR, also noch nie gemacht und auch nur sehr wenig Wissen darüber. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr als jetzt so der Durchschnittsmensch, der draußen rumläuft, aber im Prinzip sehr wenig. Erzähl doch mal, wenn ich jetzt so als Klient zu dir kommen würde mit einem Thema, wie würde denn dann so eine Sitzung bei dir ausschauen?
Also es würde so ausschauen, dass ich dir erstmal erkläre, wie das überhaupt funktioniert. Ja, ich würde mit dir vereinbaren, welche Art der Stimulation du möchtest, also mit der du starten möchtest. Ja, also ob du mit den Augen starten möchtest, ob du mit geschlossenen Augen arbeiten möchtest und an den Knien oder an den Schultern. Also gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, ob du zusätzlich Musik hören möchtest. Ja. Und dann geht es also erstmal um dieses Setup, dass du überhaupt weißt, was passiert. Und dann geht es erstmal darum, dass wir einen sicheren Rahmen schaffen. Ja, also das ist das Allerwichtigste, weil wir müssen uns sicher fühlen. Ja, weil das war wahrscheinlich ganz oder ist immer Teil dessen, was ein Trauma ja auch verursacht, dass wir uns nicht sicher gefühlt haben. Das heißt, dass wir erstmal einen sicheren Ort installieren. Ja, also wie so eine kleine Reise, wo wir den Körper, das ist ganz wichtig, bei EMDR geht es um den Körper, ja, dass wir spüren, okay, wo gibt es denn, was gibt es denn für einen Ort? Wo spüre ich das im Körper? Kann ich das herholen? Habe ich die Ressourcen überhaupt? Ja, also manche haben gar keinen Zugang dazu, musste erstmal Ressourcenarbeit machen. Aber die meisten kann man sagen, okay, die spüren, die können dieses Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit in sich verankert abrufen. Und das ist sozusagen der Start. Und damit hat man eine Grundlage und die Gewissheit, wenn es zu heftig wird, können wir da immer zurückgehen. Ja, also die Sicherheit braucht er. Dann gibt es ein vereinbartes Stoppzeichen. Also ganz wichtig, es geht immer um die Selbstwirksamkeit vom Klienten. Also der Klient entscheidet, ja, welche Stimulation, welcher sichere Ort, welches Stoppzeichen, damit er das Gefühl hat, handlungsfähig zu sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es im Prinzip darum, dass man sich anschaut, okay, was für ein Thema, was für ein Trauma behandeln wir und was ist da der schlimmste Moment? Ja, also der Einstieg ist immer die Frage, was ist der schlimmste Moment in dieser Situation?
Okay.
Ja, und das kann nämlich sein, jetzt mal, nehmen wir mal das krasse, krasse Beispiel, eine Vergewaltigung zum Beispiel. Ja, da kann es sein, dass nicht die Vergewaltigung an sich zum Beispiel der schlimmste Moment war, sondern dass zum Beispiel jemand anderes das gesehen hat und vorbeigegangen ist. Ja. Und je nachdem, also das kann man sich dann, da geht man wie in Zeitlupe oder wirklich in diese Situation rein und schaut, was genau ist der schlimmste Moment für dich? Ja, das ist ganz individuell und das kann bei 10 Leuten ganz anders sein. Und deswegen ist das der entscheidende Moment, weil wo sitzt die Belastung wirklich drauf? Ja, und da sind wir dann auch bei Schuld, Scham oder was auch immer. Ja? Und dann geht es darum zu gucken, okay, und was für einen Gedanken über dich hast du denn in dem Moment gehabt? Ja, ich bin verloren, ich werde nicht überleben, ich bin ausgelacht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig, ich bin hilflos, ich bin nicht sicher. Ja, und das sind die Gedanken, die Stress auslösen. Ja, und dann geht es immer darum zu gucken, okay, wo im Körper fühlst du das? Ja, wo sitzt das? Weil das ist das sogenannte Körpergedächtnis, was wir da anzapfen.
Und das passiert
Ja?
alles während dieser Stimulation dann, diese.
Nee, noch nicht. Das ist alles noch
Ach,
Vorbereitung.
das ist vor.
Also
Okay, alles
wir
klar.
gucken erstmal, das ist noch Vorbereitung. Also wir müssen erstmal identifizieren, worum geht es eigentlich, also wo ist die Belastung und wo sitzt die im Körper und in Kontakt damit kommen. Ja? Und wenn wir in Kontakt, also nehmen wir mal an, das ist eine Enge in der Brust, ja, oder ein ganz starres Gefühl, dann starten wir mit dieser Körperempfindung und dann startet dieser Prozess, ja, dass wir mit den Augenbewegungen arbeiten und dann hört man auch auf zu reden. Ja, das ist das Schöne bei EMDR, es wird nicht geredet. Es wird einfach nur prozessiert und dann hat man so verschiedene, das mache ich relativ intuitiv, wie lange man das macht, so vielleicht so 45 Bewegungen. Und dann sagt man, alles, was kommt, ist okay. Ja, alles, was kommt, ist okay. Und dann ist ein Teil der Aufmerksamkeit ist immer bei mir bei der Hand, bei den Augenbewegungen und ein anderer Teil ist immer beim Körpergefühl und der belastenden Situation. Ja, und dadurch wird sozusagen so ein Kanal geöffnet, wo dann auf einmal wie so ein innerer Film ablaufen darf, ja, und wo ich dann anfange, Gefühle zu fühlen, zum Beispiel Trauer, ja, na, die vielleicht gut weggepackt worden ist und nie Platz bekommen hat, dann weinen, ja, dann wird einfach ganz viel geweint oder in meinem eigenen Prozess, ich habe mich wahnsinnig geekelt, also da war fast so ein, ne, so ein Schütteln und oder ein Ausspucken oder ja, oder ein Erstickungsgefühl, ja, also das ist alles in Ordnung, weil es geht wirklich darum, den Stress aus dem Körper rauszuholen, ja, und da wirklich dem Raum zu geben, weil jetzt ist es sicher, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man da einen geschützten Rahmen für hat, ja, und nicht einfach jetzt sich denkt, oh, das kann ich auch alleine zu Hause, mache ich mal ein bisschen EMDR-Musik an und dann läuft es, weil das kann einfach Da kann einfach viel hochkommen, ja. Und zur eigenen Sicherheit ist es gut, wenn man da sozusagen einen Halt hat. Genau. Und dann macht man Pausen und dann fragt man immer, was war jetzt als letztes, ja? Und dann geht man wieder weiter und geht weiter und geht weiter.
Also es sind also quasi diese Stimulationen würden im Normalfall mehrfach pro
Ja.
Sitzung halt stattfinden. Okay.
Genau. Ja. Also du hast immer zwischendrin und fragst immer, okay, was ist jetzt da? Okay, sind wir noch auf dem richtigen, ne? Also manchmal driften die Leute auch ab, dann geht man entweder wieder zum Ursprungsszenario zurück oder guckt, was ist so das Letzte, woran man es festmacht. Ganz wichtig noch, dass man im Vorfeld natürlich immer fragt, wie hoch ist die Belastung? Also Skalierungsfrage ist natürlich wie auch im klassischen Coaching auch hier ganz wichtig zu sagen, in einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist denn die Belastung aktuell? Ja. Und was man noch macht, man fragt vorab ab, was wäre denn ein stärkender Gedanke in dem Moment? Ja, und fragt dann vorher die Stimmigkeit ab. Ja, also nach dem Motto, wenn ich den Gedanken habe, ich werde das nicht überleben, dann wäre ja ein kräftigender Gedanke zum Beispiel, ich bin sicher oder es geht vorbei oder so. Und dann ist natürlich am Anfang ganz oft, dass das überhaupt nicht stimmig ist, weil die Belastung ist total hoch und dann fühlt sich das natürlich nicht stimmig an, zu sagen, ich bin sicher und ich werde das überleben. Und im Prinzip arbeiten wir aber dahin und irgendwann, wenn es erfolgreich läuft, macht der Körper das selbst. Also da wird der Selbstheilungsapparat, ja, dass die Ressourcen und die Belastung sich selbst ins Gleichgewicht bringen. Und manchmal gibt es aber gerade bei sehr heftigen Traumata, gibt es so, dass man auch mit Helfern arbeitet. Ja, also dass man ein bisschen was dazu gibt. Ne? Also dass man zum Beispiel den erwachsenen Teil zum Kind hingehen lässt, ne, und guckt, dass man ein bisschen nachbeeltert. Ja, also da fange ich so manchmal an, so ein bisschen zu variieren auch und intuitiv zu gucken, okay, was könnte da jetzt vielleicht gut tun? Ja, genau.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht auch noch mal kurz zur Abgrenzung, weil ich finde, es klingt schon auch sehr ähnlich wie das, was Hypnose ja auch ist. Wie unterscheidet sich das vielleicht auch noch mal so für unsere Zuhörenden?
Also, da ich jetzt noch nicht keine klassische Hypnose selbst erfahren habe, kann ich das nicht so richtig sagen, weil ich würde das schon sagen, dass das wie so ein Öffnen und ein Film den eigenen Film ablaufen lassen. Und aber du bist schon präsent. Also du bist jetzt nicht total in Trance oder
Okay.
so, sondern wir machen ja auch immer wieder Pausen kurz. Genau. Und es geht aber sehr um die Verbindung von Kopf und Körper.
Ja.
Ja, also ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, dann ist das für mich der Fokus auch auf den Körper, auf die Körperbelastung und wirklich das Fühlen, also wirklich ins Spüren zu kommen und in die Verbindung zu kommen und das zu verbinden
Ja,
tatsächlich.
ja.
Ja.
Okay, sehr, sehr, sehr cool, sehr spannend. Letzte Frage zu diesem Prozess. Machst du das ausschließlich quasi im physischen Raum oder bietest du das auch digital an?
Das kannst du tatsächlich auch digital sehr gut machen. Ja,
Ja.
also habe ich am Anfang auch so gedacht, mal gucken und so. Aber es geht wunderbar.
Okay.
Also geht sogar manchmal dann, ne, dadurch, dass du eh Kopfhörer hast, kannst du da echt super,
Ja.
ja, mitarbeiten. Ja.
Ja, spannend. Ich muss ja auch sagen, also ich meine, ich mache nicht EMDR, aber so auch im Coaching, ich war ja auch anfangs so ein bisschen skeptisch, was da im digitalen Raum alles möglich ist. Und ich habe da immer mehr auch richtig viele Vorteile halt auch erkannt. Ich sage ja auch immer so dieses, der größte Vorteil ist eigentlich, dass man, also das Coach und Klientin halt so besser zueinander finden, also besser, weil früher hat man halt, ist man halt als Klient, hat man gedacht, ich suche jetzt einen Coach und dann hat einen Umkreis von 20 Kilometern, wo man bereit wäre, für hinzufahren oder so und dann ist es das halt so. Und so findet man viel eher jemanden, der zu einem passt. Also das finde ich mit den größten Vorteil daran halt immer. Und auch sowas, was du jetzt sagst mit den Kopfhörern und so, das macht schon Sinn, wenn man halt auditive Stimulation dann halt auch macht.
Und das Spannende, was ich noch, was natürlich im Physischen dann wieder cool ist, also wo ich zum Beispiel auch so ein bisschen ins Experimentelle gehe, was spannend ist, dass ich EMDR zum Beispiel auch mit IFS kombiniert habe. Ne? Also mit Aufstellungsformaten, wo man mit dieser auditiven Stimulation
Ja.
zusätzlich arbeitet. Ne? Also da gibt es ein unglaubliches Feld an, wie wir ja auch in Aufstellung, wenn du Menschen auf diese Position stellst und die gleichzeitig diese Aufmerksamkeit haben, wie krass schnell du da einfach auch vorwärts kommst.
Ja.
Ja, was das für ein Benefit für einen Klienten auch haben kann, dahin zu kommen. Ja.
Gibt es so eine durchschnittliche Anzahl an Sitzungen, die du mit deinen KlientInnen machst, oder ist das ganz unterschiedlich?
Ist ganz unterschiedlich, weil EMDR wahnsinnig effektiv ist. Das heißt, es kann manchmal tatsächlich sein, ja, dass du mit einer Sitzung ein konkretes Thema wirklich durch hast.
Ja.
Ja, wenn es ein kleines Thema ist, zum Beispiel eine kleine Angst vor irgendwas oder eine Triggersituation, wo du schon sehr klar bist. Ich habe zum Beispiel für mein, ne, Bindungstrauma, ich habe 10 Sitzungen gehabt, ja, und ich hätte, ne, und habe natürlich auch durch die Ausbildung natürlich auch noch viele andere Sachen gemacht und der nicht nur mit EMDR gearbeitet. Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß das ist und wie viele Sequenzen, ne, du durcharbeitest. Aber im Prinzip arbeitest du mit jedem Trigger und mit jedem negativen, destruktiven Glaubensmuster.
Ja.
Ja, also wenn du nicht nur jetzt angenommen, du wurdest als kleines Kind vom Hund gebissen und hast den Gedanken, ich werde es nicht überleben, Hunde sind gefährlich, ich werde nicht ernst genommen und ich wurde ausgelacht, verbindest, dann musst du natürlich auch alle drei verschiedenen Themen bearbeiten.
Ja.
Ja? Also ist das wie so eine Wurzelbehandlung, kannst du dir das vorstellen. So ein Zahn hat ja nicht nur eine, das sind sowieso mehrere Stränge, die so zum Zahn fühlen und du machst so Stück für Stück so jeden Kanal frei.
Ja,
Ja, mit
ja.
dem Wunsch, dass natürlich irgendwann der Zahn heil und ganz ist.
Ja.
Ja? Und deswegen kommt es immer ein bisschen darauf an, wie viele Stränge verletzt sind von diesem Zahn.
Ja,
Ja.
schönes Beispiel. Okay, ich würde jetzt mal so einen kleinen Schwenker machen, weil du hast es ja auch schon angesprochen. Du hast ja auch eine Familie und bist jetzt selbstständig als Coach. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon einige Hürden mit sich bringt, weil ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder und finde es so als Selbstständiger trotzdem manchmal auch irgendwo stressig und ja, schwierig, viele Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und was ich auch sagen muss, was ich so ein bisschen unterschätzt habe vor ein paar Jahren, ist, dass ein Coaching zu machen nicht das gleiche ist wie ein Meeting zu machen. Also man kann das, man braucht so eine gewisse Auszeit,
Das ist meine
meiner.
Aufzeichnung. Jetzt bist du gerade kurz weg.
Ah. Oh nee, also ich habe dich jetzt gehört, aber du bist auch eingefroren. Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich
Ah,
dich
jetzt sehe
wieder.
ich dich auch wieder.
Ja, eben warst du weg.
Ja,
Genau.
ich setze noch mal kurz an und dann würde ich das
Ja.
nachher.
Ja.
Wo steige ich denn jetzt ein? Ach so, einfach so, wir waren ja gerade eh beim Switch.
Ja.
Ja, ich würde gerne jetzt noch mal über ein anderes Thema mit dir sprechen, und zwar die Kombination aus Family und ja, Selbstständigkeit und als im Speziellen auch als Coach zu arbeiten, weil ich habe jetzt keine Kinder und ich finde es trotzdem teilweise eine ganz schöne Herausforderung, da alle möglichen Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und gerade beim Coaching muss ich zugeben, dass ich mich da vor ein paar Jahren ganz schön vertan habe, weil ich aus so einem Business komme, wo man halt sehr eng getaktet ist und ja ein Meeting nach dem anderen hat und das auch gewöhnt ist, dass man da sehr schnell umswitcht. Und ich musste dann halt irgendwann lernen, dass sowas im, also als Coach nicht funktioniert. Also, dass ich jetzt nicht von einem Klienten ohne Pause zur nächsten springen kann, das war mir schon klar, aber mir war nicht so klar, dass ich nach einer Sitzung auch einfach selber eine gewisse Zeit brauche, um das auch zu verarbeiten. Und ja, da würde ich gerne mal wissen, wie das bei dir so im Business- und Familienalltag so abläuft.
Also erstmal muss ich sagen, dass meine Familie, glaube ich, mein allergrößtes Ausbildungsinstitut ist. Ja, also meine größten Lehrmeister sitzen da. Und ich glaube, ohne die wäre ich auch nicht da, wo ich heute bin. Ist nicht immer nur schön und sehr herausfordernd, aber ich glaube, ohne meine Kinder wäre ich nie in die Not gekommen, mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass das Businessmodell, so wie ich das heute fahre, sehr an meine Bedürfnisse als Familienmensch und Mutter angepasst ist. Ja, also dass ich mir das sehr so gebaut habe, wie das meinen Bedürfnissen entspricht. Jetzt, wo ich endlich mal weiß, was meine Bedürfnisse sind, das wusste ich ja sehr, sehr, sehr lange nicht. Ja, deswegen war quasi das Thema bedürfnisorientierte Elternschaft ein schönes Wort. Aber als ich kapiert habe, dass meine Bedürfnisse auch Sinn machen, ich aber gar nicht wusste, was die sind, war das natürlich für totale Überforderung und Aufopferung vorprogrammiert. Insofern war das so der wichtigste Prozess innerhalb der Familie oder generell in meiner persönlichen Entwicklung, da einen Zugang freizulegen und tatsächlich zu gucken, was brauche ich denn, damit ich nicht ausbrenne und total mich verliere in all dem Wahnsinn. Ja, also dieses Zitat, wenn ihr nichts zu trinken habt, dann kann ihr halt auch nichts abgeben. Ja, das musste ich aber hart lernen. Und heute gucke ich, ne, und gerade auch als Coach finde ich, ist es bei mir eine totale Energiesache. Ja, und wenn ich zu Hause viel Herausforderungen habe, dann kann ich nicht für andere auch noch den Raum viel halten. Ja, also weil ich bin zu Hause schon auch maßgeblich fürs Raumhalten da und mich selber halten, ja, so gut es geht. Und deswegen ist es schon immer auch, darf das so fließen. Ne? Also ich gucke immer und meistens schickt das Universum dann immer Klienten, wenn es gerade passt. Und wenn es gerade nicht passt, dann kommt auch keiner. Also es passt immer sehr gut, finde ich. Und da wirklich auch zu gucken, ja, wie viel kann ich wirklich leisten? Ja, weil es ist einfach ein Ressourcenthema auch bei meinen eigenen. Und ich kann nur das geben, was ich selbst auch bereit bin, mir selbst zu geben. Ja, und da einfach immer ein gutes Gleichgewicht herzustellen. Genau. Ja.
Ja, sehr, sehr cool, wenn das so für euch funktioniert. Und ja, der Ansatz, wie hast du das gerade gesagt, bedürfnisorientierte Elternschaft, ist das richtig?
Ja.
Ja,
Nur, dass ich halt lange, ja.
habe ich noch nie
Ja.
gehört, weil, also für mich jetzt auch nicht so relevant im ersten Schritt mal, aber finde ich sehr schön, ja.
Genau, man muss halt erstmal lernen, dass, wie gesagt, nicht nur die Kinderbedürfnisse damit gemeint sind, sondern das umfasst halt alle. Genau. Ja. Und vielleicht noch so zu dem Spagat zwischen Familie und Beruf ist natürlich, gibt es immer, also gerade in diesen Switch-Phasen, ne, klar, ich wünsche mir immer mehr Zeit, ja,
Ja.
und klar bin ich oft frustriert, weil ich denke, jetzt bin ich gerade voll im Flow und jetzt muss ich los oder ja, also das passiert, das gehört irgendwie einfach dazu und da macht dann wiederum Sinn, sich mal mit seinen Rollen auseinanderzusetzen und da auch zu gucken, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig und worum geht es denn ja eigentlich?
Ja.
Ja, und da den Fokus zu legen und auch zu gucken, ja, was will ich denn auch für eine Mama sein?
Ja.
Ja, also was sollen meine Kinder irgendwann auch mal oder was will ich denen eigentlich mitgeben? Also geht es auch um Werte, ja, wo ich sage, das ist einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe früher zum Beispiel gedacht, als ich anfing, Mutter zu sein oder zu werden, habe ich immer gedacht, dass es total zielstrebend ist, die Mutter zu sein, die man selbst so sehr gebraucht hätte. Ja, und heute sehe ich das aber anders, nämlich dass man die Mutter ist, die das jeweilige Kind braucht.
Ja.
Ja, und das ist ein völliger, ne, Game Changer, auch für mich, wie ich gedacht habe, ach so, ja, krass, ne? Also wirklich hinzuschauen und präsent zu sein,
Ja.
ja, und wirklich zu gucken, was ist denn, wer braucht denn gerade was und wo ist der Fokus einfach, ne? Das ist ein Fokusthema.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Freut mich, dass du da einen sehr coolen Weg gefunden hast, alles unter einen Hut zu bringen. Und ja, an der Stelle, ich würde mich schon mal bedanken für den tollen Talk hier. Hast du noch irgendetwas, was du gerade loswerden möchtest an unsere Zuhörenden da draußen?
Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen, ich überlege ja auch immer so, was ist so meine Mission, warum bin ich eigentlich so hier und was will ich so mitgeben? Und ich habe ja so ein Zitat, mit dem ich mich sehr verbunden fühle, was auch auf meinen Visitenkarten steht, ist, dass wir die Welt nicht so sehen, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Und demnach, ja, dass wir immer in Form von Projektionen im Außen immer das finden, wie wir im Innen sind. Ja, und wenn ich eins gelernt habe, ist es dass wir als Erwachsene in die Verantwortung für uns kommen dürfen, ja, für unsere Bedürfnisse und für unsere Gefühle und da sehr oft hinschauen können und dass Trigger oder Konflikte im Außen eine Einladung sind vom Universum, dass wir hinschauen können, was in uns noch zu heilen gilt,
Ja.
ja, und nicht immer zu sagen, der andere und der ist schuld und der hat aber, sondern zu sagen, okay, aber was hat es mit mir zu tun? Also, ich wünsche mir so sehr, dass wir anfangen, bei uns zu schauen und da Verantwortung übernehmen, um dann friedvoller im Außen sein zu können und nicht immer dieses in die Trennung zu gehen. Ja,
Ja.
also das ist so wirklich ein Herzensanliegen, wo ich jeden dazu einlade. Es ist nicht immer angenehm, weil es ist immer einfacher, im Außen
Ja.
die Schuld zu finden. Aber ich ziehe meinen Hut vor jedem, der diesen Weg wählt
Ja.
und Verantwortung übernimmt und sich mit seinem Scheiß auseinandersetzt. Ja.
Ja, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. War für mich auch eine krasse Erkenntnis, irgendwann mal einfach die Sachen bei sich selber zu suchen und nicht so sehr im Außen. Also ich kann mich daran erinnern, dass als ich mal nach einer Umstrukturierung im Konzern, als ich noch dort gearbeitet habe, war ich so unzufrieden und weil mir das nicht gefallen hat. Also es war, also ich habe eigentlich profitiert auf dem Papier von dieser Umstrukturierung, aber mir haben diese neuen Strukturen nichts getaugt. Und für mich alle hatten Schuld daran. Alle, also so, ich habe so krass versucht, dagegen anzukämpfen, bis ich irgendwann mehrere Dinge mal erkannt habe. Also erstens, ein Produktmanager wird nicht den entschiedenen Gang eines Konzerns verändern. Das ist, also das ist einfach nicht, diesen Kampf kann ich nicht gewinnen. Ich habe erkannt, aus der Sicht des CEOs macht diese Veränderung auch Sinn. Die macht nur mir keinen Spaß. Und wenn ich für mich selber erkenne, dass ich hier das in Anführungszeichen Problem an der Sache bin oder ich das damit habe, dann kann auch tatsächlich Veränderung stattfinden. Und ab dann wurde es auch wieder leicht, weil ich dann wieder meinen Weg gehen konnte und nicht versucht habe, etwas zu verändern, was völlig außerhalb meiner Macht liegt. Ne?
Ja, also den Fokus auf diese eigenen Handlungsmöglichkeiten freizulegen, ne? Das ist
Genau.
einfach. Wir können immer irgendwas tun, auch wenn unser Rahmen gerade beschissen ist.
Ja.
Aber im Prinzip geht es da ganz viel immer um die Selbstwirksamkeit. Ja, und dieses, Gefühl aus diesem, wir sind dem so ausgeliefert, da so rauszukommen und wieder in die Eigenermächtigung zu kommen und zu sagen, so, okay, so, ich habe mich da reinbefördert, irgendwie kriege ich mich da auch wieder raus. Ja, und auch, da geht es auch um Mitgefühl, also Mitgefühl für mich und aber auch für meine Menschen und deren Verhalten und das Verhalten von außen auf mich bezogen, nicht immer auf mich zu beziehen, sondern das Verhalten, was jemand anders zu mir sagt, mehr über den aus als über mich.
Ja.
Ja, das ist so ein Learning, das habe ich lange verstanden schon, aber noch nicht, das fühle ich noch nicht so lange. Mittlerweile fühle ich es auch, ja, dass ich wirklich das da sein lassen kann und sagen kann, okay, was muss dir passiert sein, dass du dich jetzt so verhältst, ja? Und dann komme ich irgendwie ins Mitgefühl, ja, und kann den Angriff, den ich fühle bei mir, das ist da meine Verletzung, die ich anschauen darf, ja? Aber so können wir beide sein, ja, es darf beides gleichzeitig sein. Ja.
Ja, sehr schön. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sind.
Yes.
Genau. Vielen Dank, Maria. Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, mehr von ihr zu erfahren, ihr könnt auf marialuis.de gehen. Da sind, glaube ich, alle Informationen zu Kontaktaufnahme und auch der Link zu deinem Podcast Hello Mind. Sehr empfehlenswert, sich den auch einfach mal anzuhören. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst und verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören auch.
Danke, Felix, für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr
Vielen
gerne. Ciao.
Ciao.
Das war der Monkey Expedition Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App freuen. Außerdem könnt ihr den Podcast abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Sascha findet ihr außerdem auf Instagram unter Monkey Mind Coaching. Und Felix ebenfalls auf Instagram unter Eternal Expedition. Bis zum nächsten Mal.